Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüße herzlich Angela Gutzeit. 70 Jahre alt wird morgen der Surkamp Verlag. Wir stellen den Band Reiseberichte mit Texten von Siegfried Unselt vor. Aber lassen wir einer Autorin den Vortritt, die kürzlich ihren 100. Geburtstag feiern konnte, Marga Minko. Die niederländische Journalistin und Schriftstellerin hatte als einzige ihrer Familie die deutsche Besatzung des Landes überlebt. Diese Erfahrung von Verfolgung, Flucht und Verlust hat die jüdische Autorin ab 1950 immer wieder in das Zentrum ihrer rund 15 Romane, Erzählbände und Kinderbücher gestellt. Heute gilt sie als Klassikerin der niederländischen Gegenwartsliteratur. Zu Marga Minkos 100. Geburtstag erschien jetzt im Wuppertaler Arco Verlag ihr wohl bekanntestes Werk, Das bittere Kraut, in einer Neuübersetzung und erstmalig auch ihr Roman Ein leeres Haus. Minkos Sprache und ihre minimalistische Erzählweise haben bis heute nichts von ihrer Wirkung verloren, so meint unser Rezensent Cornelius Willenkemper.
Es beginnt mit Berichten über die ersten Besatzungstruppen auf den Landstraßen. Am 9. Mai 1940 dürfen die Kriegsevakuierten in ihre Häuser zurückkehren. Dank der niederländischen Neutralitätspolitik scheint der Frieden gesichert. Die Erzählerin in Marga Minkos autobiografischem Roman »Das bittere Kraut« erlebt an der Seite ihres Vaters den Einmarsch der Deutschen in der Garnisonsstadt Breda.
»Nun kamen uns ständig Soldaten der Besatzungstruppen entgegen. Wir liefen einfach an ihnen vorbei.« »Siehst du«, sagte mein Vater, als wir fast zu Hause waren, »sie tun uns nichts.« Und als wir am Gartentor des Nachbarn vorbeigingen, murmelte er noch einmal, »sie tun uns nichts.«
In ihrem 1957 erstmals erschienenen Roman liefert Marga Minko eine konzise Beobachtung. Sie beschreibt die Vorgänge, die wenig später in der Deportation und Ermordung von mehr als 100.000 niederländischen Juden mündeten. Minko selbst war der Gestapo und ihren Helfershelfern nur dank ihrer Flucht durch eine Hintertür des Hauses im Amsterdamer Ghetto entkommen, in das sie mit ihren Eltern zuvor umgesiedelt worden war. Ihre ältere Schwester Betty war wie auch ihr Bruder Dave bereits ins Durchgangslager Westerbork und später in die Todeslager im Osten deportiert worden. Marga Minkos Erinnerungen sind keine Anklageschrift. Auch Trauer oder Wut haben wenig Raum.
Als Kinder wurden meine Schwester und ich, wenn wir aus der Schule kamen, ziemlich oft von anderen Kindern angepöbelt. Ich habe mich oft gefragt, wieso wir anders waren. Der Lehrer sagt, dass Juden schlechte Menschen sind, sagte einmal ein Nachbarskind, das auf eine katholische Schule ging, zu mir. Ihr habt Jesus ermordet.
In 23 kurzen Kapiteln erzählt Minko von sozialer Ächtung, von der Zerrüttung zivilgesellschaftlicher Solidarität und der Umdeutung dessen, was kollektiv als normal und richtig gilt. Der gelbe Stern auf der Jacke, eilig gemachte Familienfotos, weil man nicht weiß, wann man wieder zusammenkommt, das Blondfärben der Haare oder der Kauf von Campingausrüstung für die anstehende Deportation. Dies sind ebenso perfide wie erschütternde Details, die den Weg ins Katastrophische vorzeichnen. Insbesondere in den Niederlanden spielte die eigene Beteiligung am Zivilisationsabfall seit jeher eine wichtige Rolle. Harry Mulisch erzählte in seinem Roman Das Attentat vom Anschlag auf einen niederländischen Nazi-Funktionär. Wilhelm Friedrich Hermanns schrieb in seinem Klassiker Die Dunkelkammer von Damokles vom Widerstand und der unentrinnbaren Schuld des Einzelnen. Und Thün de Vries lieferte mit Der W.A.-Mann eine bis heute nicht übersetzte psychologische Studie darüber, wie man zum Faschisten und Kollaborateur wird. Marga Minkos Prosa unterscheidet sich von den gerade genannten durch eine totale Abwesenheit von Dramatik, von Emotion. Über die Verhaftung ihrer Eltern während einer Razzia im Amsterdamer Ghetto berichtet Minko:
Nach einiger Zeit sagte mein Vater, wir warten noch 10 Minuten, dann schalten wir das große Licht an. Doch bevor die 10 Minuten um waren, ging die Klingel. Es war 9:15. Wir blieben sitzen und sahen einander erstaunt an. Als ob wir uns fragten, wer könnte das sein? Als ob wir es nicht wüssten. Sie müssen einen Dietrich gehabt haben. Sie standen im Zimmer, bevor wir uns hatten rühren können.
Der Titel »Das bittere Kraut« spielt an auf die zeremonielle Mahlzeit am jüdischen Pessachfest und den Exodus aus Ägypten. Es ist zugleich ein Symbol der Befreiung aus der Sklaverei und eine Erinnerung an Minkos Vater, der als Vorsteher der jüdischen Gemeinde die unmittelbare Bedrohung bis zum bösen Ende ignorierte. Minkos distanzierter Stil legt nahe, dass sie die damaligen Geschehnisse, die hunderttausendfache Ausgrenzung, Ghettoisierung, Deportation und Ermordung als unwirklichen Albtraum erlebte. In einem ihrer seltenen Interviews sagte sie: »Ob ich will oder nicht, ich kehre immer wieder in die Jahre 1940 bis 45 zurück.« Im 1966 erschienenen und jetzt von Marlene Müller-Haas erstmals ins Deutsche übertragenen Roman »Ein leeres Haus« spielt Minko das Thema der Entwurzelung durch. Ihre Protagonistin Sefa ist auf der vergeblichen Suche nach einem Zuhause. Das leere Haus steht dabei einerseits für ihr Elternhaus, aus dem die Familie vertrieben wurde. In einem weiteren leerstehenden Haus versteckt sich Sefa während der Besatzung in Amsterdam vor den Nazischergen. Auch in jenem anonymen Neubau, in den sie 1950 schließlich einzieht, kann sie keine neue Heimat finden.
Ein Haus wie alle anderen in der Reihe. Ich ging durch die leeren Räume. Es roch nach Farbe und frischem Holz. Jeder meiner Schritte klang hohl, echote, als hielte jemand hinter mir Schritt. Ich durchsuchte alle Räume, aber es war niemand da. Ich öffnete Schränke, sah die leeren Böden, den Gaszähler, den Stromzähler, rote Leitungen, drehte Hähne auf, ließ das Wasser spritzen, hörte es durch die Rohre strömen, öffnete sie noch weiter und setzte etwas in Gang, eine Transfusion, die dem Haus verabreicht werden musste, damit es zum Leben erwachen konnte.
Anders als in ihrem Erstling »Das bittere Kraut« gibt Marga Minko in »Ein leeres Haus« eine kohärente Handlung auf, zugunsten der stilistischen Konsequenz. Wie der französische Nobelpreisträger Claude Simon in seinem hypersubjektiven Kriegsbericht »Die Straße nach Flandern« vermengt Minko übergangslos Szenen, Zeitebenen, Motive und Assoziationen. Ihre literarische Erzählung ist so fragmentiert und ungeordnet wie die Erinnerung einer Traumatisierten. Die Rahmenhandlung dieses kaleidoskopartigen Zusammenschnitts erzählt je einen Tag in den Jahren 45, 47 und 50 im Leben zweier junger jüdischer Frauen, die nach der Befreiung nach Amsterdam zurückkehren. Die Ich-Erzählerin Sefa stellt sich dem Verlust ihrer Familie. Sie begegnet der schmerzhaften Erinnerung mit einem ausschweifenden Leben, flüchtigen Männerbekanntschaften und einem unbeschwerten Sommer am französischen Mittelmeer. Ihre Freundin Jona dagegen plagt sich mit dem Schuldgefühl der Überlebenden. Sie versucht sich als Kriegsdokumentaristin und als Malerin, bis sie schließlich am Gewicht ihrer Erinnerung zerbricht.
Ich frage mich manchmal, wer besser dran ist. Wir, die wir weiter müssen, die so tun müssen, als ob sich nichts geändert hätte, oder die, die es nicht mehr müssen. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich gefragt, welcher Tag heute ist. Und dabei wurde mir klar, dass das egal ist. Ein Tag ist wie jeder andere. Es gibt nie eine Veränderung, nie einen Tag, an dem ich das Gefühl habe, dass ich für irgendetwas lebe. Manchmal sehne ich mich nach dem Krieg zurück. Das findest du wahrscheinlich absurd, aber damals hat man auf etwas hingelebt, jeden Tag von Neuem. Man dachte, bald. Und jetzt weiß ich nicht einmal, welches Datum wir heute haben.
Marga Minkos Figuren erleben den auch nach 1945 fortdauernden Antisemitismus als weiteren Beweis dafür, dass sie in der Gesellschaft noch immer keinen Platz haben. Sie sind lebendige Mahnmale für das, was die Mehrheit schnellstmöglich vergessen will. Ihre vergebliche Suche nach Geborgenheit, nach einem neuen Zuhause und einer konsistenten eigenen Lebensgeschichte führt Marga Minko in »Ein leeres Haus« virtuos vor. Die ineinander verschwimmenden Zeitebenen und die assoziativen Erinnerungen an die entwürdigende Verfolgung, Flucht und existenzielle Einsamkeit erzählen die beklemmende Geschichte einer Traumatisierung. In einer Weise, die auch ein halbes Jahrhundert später nachgerade erschütternd ist.
Cornelius Wöhnkemper zu den beiden Bänden »Ein leeres Haus« und »Das bittere Kraut – Eine kleine Chronik« von Marga Minko. Beide Bücher sind in der Übersetzung aus dem Niederländischen von Marlene Müller-Haas im Arco Verlag erschienen. 166 Seiten 22 Euro bzw. 94 Seiten 18 Euro. Im Jahre 1952 begann die Karriere von Siegfried Unseld im Suhrkamp Verlag, den er 1959 nach dem Tod von Peter Suhrkamp dann alleine führen sollte. Und damit begann eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Ein literarischer Verlag braucht eine Identität von materieller, geistiger und literarischer Verantwortung in einer Person, so soll Unseld gesagt haben. Und dieses verlegerische Kraftzentrum war eben er, unangefochten über mehrere Jahrzehnte. Seine ganze Hingabe aber galt den Schriftstellern und, ja, auch den Schriftstellerinnen sowie der Entwicklung eines breit gefächerten intellektuellen Spektrums, wie es sich in der Edition Suhrkamp abbildete. 2002 starb Unseld, was einen Machtkampf an der Verlagsspitze zur Folge hatte, aber davon soll jetzt nicht die Rede sein. Zum 70. Geburtstag des Verlages ist vor wenigen Tagen das Buch Reiseberichte, Verlegererfahrung aus 60 Jahren mit unter anderem Reportagen, Gesprächsprotokollen und Briefen von Siegfried Unseld erschienen. Ulrich Rüdenauer stellt den Band vor.
Seine Autoren konnten auch nett zu ihm sein. Sie waren es vor allem, wenn Siegfried Unseld das Portemonnaie weit öffnete und einen Vorschuss bezahlte, der zuweilen das ökonomische Potenzial eines Buches übertraf. Thomas Bernhard war bei Vertragsverhandlungen durchtrieben und er war charmant, wenn er bekam, was er wollte. Einmal schrieb er dem Patriarchen des Suhrkamp Verlags folgenden Satz ins Stammbuch.
Wenn Shakespeare der größte Dichter und Minetti der größte Schauspieler, dann ist Unseld der größte Verleger.
Allzu oft durfte er mit solchen Elogen allerdings nicht rechnen, zumal bei seinen Star-Autoren, Thomas Bernhard, Peter Handke oder Max Frisch, die zudem nicht gut aufeinander zu sprechen waren. Einige Briefwechsel, die in den letzten Jahren sorgsam mediert worden sind, geben beredt Auskunft über die Leidensfähigkeit Unselds, was er sich nicht alles anhören musste von seinen Dieven, welche Demütigung er schluckte, weil er an das große Kunstwerk dachte, an dem er selber 24 Stunden am Tag arbeitete, an Suhrkamp. Die Mitarbeiter, die mit dem 2002 gestorbenen Unseld noch zu tun hatten, so viele sind es gar nicht mehr, dürften alle mindestens einmal in ihrem Arbeitsleben den vielleicht charakteristischsten Satz dieses Verlegers gehört haben.
Merken Sie sich eines, noch der geringste unter den Autoren steht turmhoch über uns.
Dieses Credo könnte auch den nun erschienenen Reiseberichten vorangestellt sein. 35 Protokolle von Reisen, Begegnungen, Verhandlungen. 1500 hat Unseld im Laufe seines Verlegerdaseins verfasst. Die nun vorliegenden sind auf gewisse Weise repräsentativ. Sie umfassen einige der wichtigen Etappen im Werden der Suhrkamp-Kultur, die Unseld nach Peter Suhrkamps Tod geprägt hat. Der erste in den Band aufgenommene Reisebericht führt uns nach Berlin. Es geht um das Erbe Bertolt Brechts, ein Pfeiler des Verlags. Wir begleiten Unseld mehrmals in die USA, nach Wien und Prag, nach Japan und Russland und an viele weitere Orte. Die entscheidenden Autorinnen und Autoren treten immer wieder auf. Bei seinen Reisen zu den fremdsprachigen Schriftstellern hat es Unseld immer etwas leichter. Im Ausland war er bald selbst ein Star, wurde hofiert und verehrt und höchst freundlich empfangen.
Am Spätnachmittag Zusammentreffen mit Beckett. Unser Gespräch war überaus erfreulich, der eigentliche Höhepunkt des Pariser Besuchs. Beckett erkundigte sich wieder sehr interessiert nach dem Ergehen des Verlages und einigen Autoren wie Hesse, Frisch, Nossack. Wir hatten ein langes Gespräch über deutsche Literatur, die er genauer kennt, als man gemeinhin annimmt.
Mit vielen seiner deutschsprachigen Autoren war es weniger angenehm. Einmal nimmt er den jungen, gerade zum Popstar aufsteigenden Handke mit zu einem Treffen mit Samuel Beckett. Der Nobelpreisträger erkundigt sich freundlich nach den Stücken des österreichischen Kollegen. Handke aber ist wenig gerührt und maulfaul. Fast verstockt stellt er Beckett lediglich die Frage, ob er einen Fernseher besitze.
Ich werde so etwas nicht mehr tun, denn Handke gab sich in der Unterhaltung nicht die geringste Mühe, sondern saß da und schwieg. Das geht eben nicht.
Das ging eben doch und noch viel mehr. Zum 60. Geburtstag von Max Frisch reist Unseld extra nach New York. Er lädt den zu dieser Zeit dort lebenden Schweizer Autor zum Mittagessen ein. Der Verlag richtet eine Party für ihn aus, aber Frisch entwickelt in diesen Tagen einen immer tieferen Groll, der sich am Ende des Besuchs Luft macht.
Und dann kam eine wahre Suada von Vorwürfen, Klagen, Zornesausbrüchen. Er habe sich über mich geärgert. Ich sei mit leeren Händen nach New York gekommen und im Übrigen hätte ich mich am Tage seines Geburtstages einfach schäbig verhalten. Das würde er mir nie vergessen. Er wisse von nun an, was er von mir zu halten habe. Das habe er schon immer gewusst, aber nun sei es ihm deutlich geworden. Und ich müsse damit rechnen, dass er dies meinen Freunden Jürgen Habermas und Uwe Jonsson mitteilen würde.
Über Seiten schildert Unserl die Vorwürfe, die Frisch gegen ihn erhebt. Am Ende hört man gar, bei diesem von Eitelkeit zwar selbst nicht freien, aber steht seinen Autoren als Punching Ball zur Verfügung stehenden Verleger so etwas wie Verbitterung.
Als ich früher in einem Fernsehinterview von Friedrich Luft gefragt wurde, ob es nicht irgendwie niederdrückend sei, immer nur mit großen Leuten zusammen zu sein, erwiderte ich ihm mit einem Zitat von Goethe: Gegen die Vorzüge anderer gibt es kein anderes Rettungsmittel als Liebe. Ich hatte bis zu diesem Datum immer darauf gebaut, dass es auch Freundschaft in der Beziehung zwischen Autor und Verleger geben könne. Aber seit diesem Datum weiß ich, dass das vielleicht nicht oder nicht mehr möglich sein kann und dass ich mich darauf einstellen muss, das Rettungsmittel kann nicht Liebe sein, sondern nur Arbeit.
Die Arbeit schien bei uns halt so oder so immer an erster Stelle zu stehen. Die Reiseberichte geben einen Einblick in das schier übermenschliche Pensum und das Spektrum der Betätigung des wohl größten Verlegers im 20. Jahrhundert. Quasi im Fluge zu einem anderen Kontinent werden neue Buchideen entwickelt. Nach dem kleinsten Hinweis einer Übersetzerin oder eines Literaturwissenschaftlers, der ihm auf einer Party zugeraunt wird, wird nachgegangen. Von jeder Reise bringt er detaillierte Aufzeichnungen über die Verlagsbranche in den anderen Ländern mit. Ansprechpartner, Agenten oder Autoren werden in kleinen Skizzen charakterisiert. Nebenbei liest er unzählige Manuskripte, feilt mit einigen der schwierigeren Schriftsteller an einzelnen Sätzen, Verträge werden verhandelt, Umsatzzahlen erläutert, zarte Seelen gestreichelt, robustere zu mehr Arbeit angehalten. Häufig hält er kulturgeschichtliche Eindrücke fest und versäumt auch nicht, er ist eindeutig ein Kind seiner Zeit, weiblichen Bekanntschaften das Attribut hübsch beizugeben oder auch das Fehlen gewisser Reize zu erwähnen. Er ist sich nicht zu schade, bei Buchhandlungen vorzusprechen, in deren Schaufenster Surkamp-Bücher ausgestellt sind, um mit den Buchhändlern eine noch engere Beziehung zu knüpfen. Alles zum Wohle des Verlags. Ins Gelingen verliebt sein und in die Mittel des Gelingens. Das Zitat Ernst Blochs war ein Leitspruch im Leben Unserls. Die Mittel des Gelingens hat er allesamt zu nutzen verstanden. Und selbst jenen, denen nichts mehr gelang, hielt er die Treue, wenn er sie einmal unter seinem Dach aufgenommen hatte. Das schönste Beispiel ist Wolfgang Köppen, der über Jahrzehnte von Unserl quasi ein Gehalt ausgezahlt bekam.
Hätte ich ein Tonbandgerät gehabt, so wäre jetzt ein neues Manuskript von Köppen da. Beichte im Hotelzimmer. Er hielt in meinem Hotelzimmer einen zweistündigen Monolog über seine Situation, den man ohne belletristische Übertreibung mit Hölle betiteln könnte. Er will noch unter allen Umständen bis Ende August sein Manuskript beenden, damit es unter allen Umständen noch in diesem Jahr erscheinen könnte. Im Übrigen war er vollkommen abgebrannt. Ich übergab ihm DM 500. Wie es weitergehen wird, weiß niemand.
Es ging so weiter. Köppen blieb so gut wie alle angekündigten Manuskripte schuldig. Er war nicht nur ab, sondern auch ausgebrannt. Unserl hinderte das nicht daran, zu seinem Autor zu stehen, wie man eindrucksvoll im Briefwechsel der beiden nachlesen kann. Die 40 Jahre umfassenden Reiseberichte sind Fragmente einer Autobiografie Siegfried Unserls und zum 70. Geburtstag von Surkamp ein nicht unwichtiger Teil deutscher Literaturgeschichte. Einen solchen Verleger dürfte es nicht mehr geben. Es brauchte für ihn eine bestimmte historische Konstellation und eine Reihe von Autoren, die ihm ihren Ruhm verdankten und zu seinem Ruhm beitrugen. Cheflektor Raimund Fellinger, der in den 70er Jahren zum Surkamp Verlag kam, wie kein zweiter die Geschichte des Hauses kannte und nach Unserls Tod nach außen verkörperte, ist im April dieses Jahres gestorben. Ein bisschen ist dieses von ihm herausgegebene Buch auch sein Vermächtnis. Wer mit der Surkamp-Kultur aufgewachsen ist, wer noch etwas ahnt von dem, was einmal die Aura dieses Verlags ausmachte, dürfte die Reiseberichte Siegfried Unserls verschlingen. Für alle anderen ist es der lehrreiche Blick auf eine große, aber heute schon fast unwirklich erscheinende literarische Epoche.
Ulrich Rüdenauer zum Buch Reiseberichte mit Texten von Siegfried Unserl, herausgegeben von Raimund Fellinger und erschienen bei Surkamp zum Preis von 26 Euro. Der Band hat 378 Seiten. Soweit der Büchermarkt, um ein neues Influenza-Virus in China und die Frage, ob jetzt etwa eine neue Pandemie droht, geht es unter anderem gleich in Forschung aktuell nach den Nachrichten. Dann ist mein Kollege Lennart Pyritzer am Mikrofon und hier verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.